Wunderschönen guten Morgen, Chamas. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und wir befinden uns heute in der, ja, wie sagt man da eigentlich, in der Matrix oder wie nennt man das? Guten Morgen, Sebastian.
Guten Morgen, Manu.
Wie würde man das in der Welt, über die wir heute sprechen, denn nennen? Äther? Intraweb?
Ach, ich denke, man könnte ganz einfach schon sagen im Netz, weil es ja relativ großen Anknüpfungspunkt an die eigentliche Realität hat, sozusagen. Also ich wüsste jetzt da keinen speziellen.
Genau, die Aus, Rede.
Wobei es heißt ja Netrunner.
Also das heißt Netrunner. Also von daher, ich glaube, da ist ganz normal. Ich habe jetzt auf den gar nicht mehr so genau nachgeschaut, aber ich denke, die nennen es auch einfach Netz. Aber dazu kommen wir gleich im Detail. Lass uns doch erstmal vorne anfangen, wer du überhaupt bist. Stell dich doch am besten kurz in ein paar Sätzen vor.
Ja, mein Name ist Sebastian. Ich spiele Android Netrunner, das Spiel, über das es heute gehen wird. Ich komme aus dem schönen kleinen Bayreuth. Beziehungsweise genau genommen komme ich aus Münster, aus Nordrhein-Westfalen, bin aber dann nach Bayreuth gezogen. Ja, und ich bin leidenschaftlicher Offline-Spieler, wenn man so sagen will.
Genau, und es geht nämlich heute um ein, auch wenn es der Name vermuten lässt, gar nicht mal um ein Videospiel, auch gar keine Vorlage zu einem Videospiel, sondern es geht um ein ganz, ganz einfaches Kartenspiel, und zwar Android Netrunner.
Ja, ganz ausgestöpselt sozusagen.
Ganz ausgestöpselt, genau. Gar nicht zum Thema passend. Ist ein, Brettspiel ist eigentlich der falsche Ausdruck. Es kommt zwar in einem Brettspielkarton daher, ist aber ein Living Card System. Oder da kommen wir gleich dazu, was das genau bedeutet. Im Endeffekt, wer schon mal Magic gehört hat, kann sich das so ein bisschen vorstellen. Nur, wenn man das gesamte Gesammle weglässt. Das gesamte Gesammle weglässt. Also ein Trading-Card-Spiel ohne den Trading-Aspekt. Und darüber wollen wir heute reden, weil darüber haben wir uns jetzt auch kennengelernt letztes Wochenende.
Genau, das stimmt.
Und zwar, wo waren wir denn?
Wir waren in Straßburg, haben dort ein
romantisches Wochenende verbracht, nein.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Europaparlament besucht und so, haben uns dort mal reingehackt. Wir waren auf einem kleinen Netrunner-Turnier und haben dort ein paar Franzosen aufgemischt, mehr oder weniger. Das Wobei... Letztendlich haben wir sie, glaube ich, aufgemischt.
Du hast sie aufgemischt, wir alle anderen, die dabei waren, wir haben die Rücklichter nur gesehen. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Genau, also Netrunner, das Kartenspiel, wo sollen wir anfangen? Also es ist schon eigentlich ein bisschen älter, kam jetzt aber in einer Neuauflage in der Form, wie wir es jetzt kennen, ich glaube 2012 wieder zurück auf den Markt, gell?
Genau, also der große Urgroßvater von all diesen Spielen ist ja sozusagen Magic the Gathering. Das ist vielleicht einigen ein Begriff. Also ich habe es selber in meiner Jugend gespielt und irgendwie jeder Zweite, mit dem man redet oder noch mehr, die haben das alle mal irgendwann mal in der Hand gehabt. Und das Spiel kam, soweit ich weiß, damals kurz nach Magic raus.
Mhm. Auch und vom gleichen Erfinder. Deswegen
genau, das ist so ein bisschen das Wesentliche, dass der damalige Entwickler Richard Garfield gesagt hat, er hat bei Netrunner einige Sachen behoben, die ihm am Magic nicht so gefallen haben. Mhm. Leider war das Spiel dann damals kein richtiger Erfolg. Angeblich, ich habe es zu der Zeit damals nicht gespielt, aber angeblich war das ein Marketingfehler, dass also irgendwelche wirtschaftlichen Rahmenumstände dazu geführt haben, dass es nicht gelaufen ist. Und ja, 2012 ist es dann soweit gewesen, da gab es dann eine Neuauflage. Und glücklicherweise hatte das Spiel so eine Art, wie würde man es nennen?
Zweiten Frühling.
Ja, halt auch eine geheime Kult-Followerschaft im Hintergrund, sodass das am Anfang richtig gleich losgestartet ist.
Ja, ich glaube, es hat beide Seiten angesprochen. Also einerseits die, wie mich jetzt direkt, die damals das Originalkartenspiel kannten. Ich bin ja einer dieser Hipster, die die originalen Netrunner-Karten sogar noch kennen.
Tatsächlich.
Ja, ich habe hier noch die erste Edition habe ich hier noch stehen.
Also gar nichts mit Kacknoob.
Genau. Ich habe das wirklich damals, als es frisch rauskam, hat mich das total angesprochen, weil es eben auch von Richard Garfield war und eben auch dieses Magic, aber eben diesen ganz neuen Cyberpunk-Aspekt mit reingebracht hat. Und damals hatte ich auch das Shadowrun-Rollenspiel gespielt. Mhm. Von daher hatte mich diese Kombination von meinen zwei Lieblingsserien, nämlich Magic und Shadowrun, hat mich natürlich sofort angesprochen. Das Problem war aber damals, ich habe einfach keine Spieler dafür gefunden. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Das wurde dann nach der ersten Edition auch schon eingestellt, nach der ersten Erweiterung. Mhm. Und die Neuauflage geht jetzt eben diesen eigentlich schon beschrittenen Pfad. Also die haben das Rad jetzt auch nicht neu erfunden, sondern Fantasy Flight Games hat ja diese Sammelkartenspiele ohne Sammeln auch schon mit ein paar Serien davor erfolgreich umgesetzt. Und da hat es dann wunderbar reingepasst in dieses Konzept.
Genau, das kann man vielleicht mal ganz kurz erklären für die meisten, die das nicht kennen. Also die haben das Living Card Game getauft und das heißt im Grunde, dass schon neue Karten erscheinen, dass das Spiel also eben lebt, dass die Karten, die erscheinen, aber eben nicht zufällig sind. Also man kann das so vergleichen wie so ein meinetwegen Monatsabo WoW oder sowas. Einmal im Monat kommen neue Karten raus, aber die sind für alle gleich und alle spielen auf dem gleichen Stand. Also es ist kein Pay-to-Win, ich muss mir keinen Black Lotus kaufen.
Das war die teuerste Karte bei Magic damals, genau. Mit
ich glaube, sie ist auch immer noch die teuerste. Dollar. Ich bin nicht auf dem Laufenden, aber sie ist wahrscheinlich immer noch nachgefragt.
Genau, das heißt, die Booster-Packs, die man so kennt, was ja inzwischen auch digital Einzug gehalten hat, also wir haben neulich über Hearthstone gesprochen von Blizzard, da gibt's ja auch diese Rarity, also da gibt's ja auch seltene Karten und zufällige Karten, wenn man eben diese Booster-Packs kauft, da wird das Konzept ja weiter so geführt und hier ist es wirklich so, du kaufst eine Edition, also es gibt dann so verschiedene Data-Packs oder eben halt auch größere Ausgaben, sind immer so Zyklen. Und da sind von jeder Karte genau gleich viel drin. Also damit man eben gute Decks bauen kann, sind von jeder Karte 3 Stück drin. Weil meistens beschränkt sich das ja auf 4 gleiche Karten pro Deck, so was man eben auch von Magic kennt.
Ja, es ist sogar nur 3 Karten.
Heute sogar nur 3 bei der.
Okay, ja, sonst wäre es ein bisschen gemein, wenn man vier Karten reintun dürfte und immer 3 pro Pack bekommt, dann würden sich, glaube ich, einige beschweren. Aber also man kriegt mit den Erweiterungen genau das, was man maximal auch reintun darf.
Genau, und dann dadurch ist es natürlich perfekt. Das heißt, du kannst dir, der einzige Grund, mehrere von diesen Packs zu kaufen, ist eigentlich, wenn du mehrere Decks gleichzeitig haben willst zum Spielen.
Ja, wenn du
faul bist. Auf das gleiche Kartenset irgendwie zurückgreifen. Genau. So, und dadurch sind die Fairness irgendwie gesetzt und damit kann jeder alle Decks bauen, die er möchte und es fällt eben dieser ganze Handel und Tauschen Aspekt weg, was einerseits auch ein bisschen schade ist, aber für das gesetzte Alter, in dem ich mich jetzt bewege, ist es eigentlich perfekt, weil ich habe Magic, diese ganze Magic-Meta-Welt habe ich eigentlich immer vermisst, weil ich Magic sehr gerne gespielt habe, aber eben immer da gescheitert bin daran, wieder einzusteigen, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie 200 Euro auszugeben, um mir so ein komplettes Booster-Display, also so eine Kassenauslage zu kaufen, weil damit die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du alle Karten hast. Und wenn du das irgendwie alle 2-3 Monate machst, dann ist es ein wahnsinnig teures Hobby.
Ja, nur damit du alle Karten hast. Die Gruppe gewesen zu sein, die jetzt von dem Spiel angesprochen werden, also Leute, die auf der einen Seite total Lust auf so ein richtig komplexes Strategiespiel haben, aber auf der anderen Seite eben nicht den Nerv, da die ganzen seltenen Karten hinterher zu jagen und da richtig viel Geld reinzustecken, sondern eben zu sagen, okay, ich habe hier meinetwegen 10 Euro im Monat und damit habe ich ein richtig super schönes Spielerlebnis.
Ja. Genau, das hat mich genau angesprochen und noch dazu eben auch dieses Netrunner, was mir ja sowieso damals schon gefallen hat vom Setting. Und jetzt lass uns mal zum Spiel selber kommen. Also die Rahmenbedingungen haben wir gesetzt. Ist ein faires Sammelkartenspiel sozusagen mit diesem Deckbau-Aspekt.
Deckbauen, man weiß, worauf man sich einlässt.
Genau, dieses Deckbau kennt man jetzt ja auch aus eben den Online-Kartenspielen und den Adaptionen, wie wir es gerade eben gesagt haben. Dadurch wird es natürlich wahnsinnig strategisch. Und je mehr Karten dazukommen, desto höher werden ja auch die Variationen, die man sich dann eben ausdenken kann. Welche Karte, die bisher vielleicht irgendwie eher unscheinbar schien oder als unscheinbar galt oder wo keiner eine richtige Verwendung für hatte, wird auf einmal dann durch die Kombination mit einem neuen Datapack zur starken Kombo und kann dann irgendwie ganze neue Deckideen irgendwie entwickeln.
Ja, genau. Und manchmal hängt es ja auch leider dann schon vom Gegner ab. Ich denke mal, da kommen wir dann später zu, aber wie man das Spiel mit anderen Sachen vergleichen kann.
Ja. Ist das auch das, was dich an dem Spiel reizt, dass du einfach diese unterschiedlichen Strategien innerhalb dieses Spiels durch die Kartensets machen kannst? Bist du so ein Sammelkartenspieler oder aus welcher Ecke kommst du zu Netrunner?
Ich komme, glaube ich, so aus der, wie würde man das nennen? So aus der Brain-Puzzle-Ecke. Ich will irgendwie was zum Knobeln, was zum Kniffeln. Und ich bin auch auf meiner Ansicht nach freundschaftlichen Niveau sehr kompetitiv. Also ich will mich auch mit anderen Leuten messen. Mhm. Ich will keinen in den Sand drücken und sagen, haha, du bist doof. Aber irgendwie sozusagen sich gegeneinander zur Höchstleistung anstacheln, so eine Art friendly competition. Das ist so meine Ecke, wie ich zu sowas gekommen bin. Und das juckt mich einfach immer. Und ich brauche einfach einen so ein Ventil, wo ich das sozusagen rauslassen kann.
Ja, gut, diese Kompetitivität, schwieriges Wort, die ist bei dem Spiel natürlich auch extrem gegeben, weil das ganze Thema auch ja sehr dazu passt. Was es nämlich maßgeblich unterscheidet von anderen Kartenspielen, ist die Tatsache, dass es ein asynchron ist das falsche Wort.
Asymmetrisch,
genau, das war das Richtige. Genau. Asymmetrische Spielweise hat. Das heißt, man spielt nicht gleich gegen gleich, wie bei Magic, wo alle die gleichen Voraussetzungen haben. Da unterscheidet man sich ja nur von der Magieart sozusagen. Der eine
ja, genau,
hat eher Eis und
quasi
Feuer
die
und
gleiche, so. Identische Kartensammlung vor sich liegen haben.
Genau, können auch unterschiedlich sein, aber die Mechanik ist bei beiden gleich. Und Netrunner hat ja dieses Prinzip, der namengebende Netrunner ist sozusagen das, was wir heute Hacker nennen. Der, ja, genau. Der versucht, in einen Konzern einzubrechen, um dort Agendas oder so Projektdaten quasi zu stehlen.
Oder
und
zu
gewinnt.
Leaken, wie man heute sagen würde.
Genau, zu leaken oder eben dann eben auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, wie auch immer man das von der Story her sehen möchte. Das heißt, einer versucht, den anderen zu attackieren und der andere Spieler spielt in der Regel eher defensiv, wenn er als Konzern spielt. Wobei der natürlich dann Möglichkeiten hat, Fallen zu stellen. Er kann irgendwie den Hacker auf die falsche Fährte locken und so weiter. Und genau dieses Prinzip finde ich so großartig, weil ich das so in der Form eigentlich bei noch keinem Spiel irgendwie gesehen habe.
Ja, das ist wirklich also auch der Punkt, der mich am meisten reizt, weil das hat man bei so Brettspielen oder Kartenspielen oder generell halt sozusagen Offline-Spielen ganz, ganz, ganz selten, dass man so eine Asymmetrie drin hat. Ich denke mal, die meisten Computerspieler werden das irgendwie kennen, zum Beispiel in StarCraft. Man hat halt drei verschiedene Fraktionen und der Reiz ist halt, dass die trotz ihrer großen Unterschiedlichkeit irgendwie alle balanciert sind. Mhm. Oder genauso meinetwegen irgendwelche Street Fighter oder sowas, die einzelnen Charaktere, die haben alle unterschiedliche Moves und trotzdem kann man damit irgendwie insgesamt ein faires Spiel gestalten. Mhm. Und das ist einfach das, was so unglaublich spannend ist. Man hat halt verschiedene Seiten, innerhalb dieser Seiten hat man verschiedene Fraktionen. Alle haben so ein bisschen die gleichen Regeln, aber jeder setzt es auf eine andere Art und Weise um und trotzdem kommt nachher ein kohärentes Spiel raus. Also zum Beispiel, wenn ich die Corporation spiele, kann ich irgendwie versuchen, einfach den Runner sozusagen zu überfahren und ganz schnell alles fertig zu machen. Oder aber ich sag, pass mal auf, wenn du bei mir einbrichst, dann finde ich raus, wo du wohnst und dann fliegt demnächst dein Häuserblock um die Ohren und dann gibt's den nicht mehr.
Genau, oder wehe, du traust dich hier rein, dann werde ich dich so zu Tode brutzeln mit meinen Verteidigungsmaßnahmen, dass du nicht mehr lebend rauskommst.
Genau, oder ich mache halt irgendwie dein Konto zu oder also es gibt richtig viele verschiedene Strategien, was auch sehr schön ist, das ist ja thematisch sehr stark eingebunden. Also man kann wirklich sagen, dass die dort, während das bei Magic sich manchmal so anfühlt, man spielt halt irgendwie einen Zauberspruch und der repräsentiert ein bisschen was, aber die Karten haben richtiges Flavor, was man auch sozusagen aus der eigenen, ich sag mal, Lebenswelt quasi erkennen kann. Zum Beispiel gibt es eine Karte, die heißt Pop-Up-Fenster. Das kennt dann auch jeder, da klickt man auf irgendeine Seite und dann kommt ein Pop-Up-Fenster und das nervt einen. Und das ist genauso in dem Spiel auch. Das ist einfach eine kleine Verteidigungskarte, die wird halt mal so aufgelegt und die nervt einen ein bisschen und dann verliert man einen Credit.
Ja, großartig, ja.
Und solche Sachen. Da gibt es wirklich viele. Das thematische ist da sehr stark auch in dem Spiel.
Ja, und es fühlt sich auch wirklich so an. Also jeder spielt auf seiner Seite eben, wie wir es gerade gesagt haben, legt sehr unterschiedliche Karten aus. Der Hacker versucht dann eben seine Speichereinheiten zu erhöhen zum Beispiel. Er knüpft Ressourcen zu anderen Hackern und zu anderen Leuten, die ihm dann gewisse Vorteile geben. Er versucht irgendwelche Datenquellen anzuzapfen, um an Geld zu kommen. Und im entscheidenden Moment sagt dann der Hacker, kündigt dann quasi wie so ein Angriff bei Magic, kündigt dann an, er startet jetzt einen Angriff, einen Run auf das Unternehmen in seinem Zug. Und dann geht's los, dass dann wirklich einfach so, wie man es eben aus Shadowrun und so auch kennt, er klingt sich dann sozusagen ins Grid ein,
in die Matrix
oder wie auch immer, und läuft dann gegen eine bestimmte Stelle des Konzerns. Und da gibt's auch wieder so einen Kniff, den ich so in Kartenspielen auch noch nicht gesehen habe. Man kann als Hacker sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel deine Handkarten angreifen oder ich möchte deine Nachziehstapel angreifen oder man kann sogar in gewissen Fällen, macht es durchaus auch Sinn, sagen, ich greife dein Archiv an. Also auch diese Sprache, das Archiv ist dann nämlich einfach der Ablagestapel von so einem von dem Konzernspieler. Das heißt, auf den Abfall, wo die Karten hingeschmissen werden, da kann man auch einfach drauf losrennen und den quasi nach wertvollen Informationen untersuchen, weil man vielleicht vorher ein Virus gespielt hat und um dem Konzern einfach wahllos Akten wegzuwerfen. Und genau. Diese Thematik so genial da umzusetzen, dass sie auch diese bestehenden und bekannten Elemente aus Kartenspielen nimmt und sie dann wieder so komplett umformt, das ist genau das, was mich da so fasziniert dran. Dass es so thematisch und spielerisch auf beiden Ebenen irgendwie gut funktioniert.
Ja, das ist wirklich aus einem Guss, muss man sagen.
Ja.
Und da gibt's noch für mich ein drittes Element, was an dem Spiel richtig schön ist. Und zwar die Corporation-Seite spielt fast alle Karten verdeckt.
Mhm.
Das heißt, man hat einen relativ hohen Anteil an versteckten Informationen. Man muss schon auch sozusagen damit umgehen und ein bisschen bluffen und ein bisschen Hütchenspieler sein und den Runner ein bisschen im Unklaren lassen. Und man ist nicht einfach auf einer 1-zu-1 Konfrontation sozusagen gerade raus, sondern es ist relativ viel mit Trickserei, mit Mindgames. Das ist zwar dann auf einem anderen Level auch sozusagen eine Sache der Rechnerei, dass man sagt, okay, das könnte jetzt dies und das sein, also habe ich jetzt diese Quoten und dann mache ich das halt. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Part, dass man eben nicht genau weiß, was ist da gerade los. Und das ist dann auch der Reiz auf der Runner-Seite. Man macht sozusagen seinen ersten Run auf irgendeinen Server und man weiß vorher gar nicht, was einen da erwartet. Man könnte eben von dem kleinsten Pop-Up-Fenster bis hin zum größten künstlichen Intelligenzroboter, der einem versucht, das Hirn zu rösten, könnte da sozusagen alles liegen. Und da muss man halt sozusagen die Risiken abschätzen.
Genau.
Das ist unglaublich spannend, dass man da eben ja diese versteckten Informationen hat, die man jonglieren muss.
Ja, und das ist genau dieses Gedanken, dieser Mindfuck, der dann beim Spielen auftaucht. Ja. Je nachdem, vor allem, wenn man gegen Leute spielt, gegen die man schon öfter gespielt hat, kommt es ja besonders zum Tragen, weil man dann sagt, okay, ich weiß eigentlich, dass der sonst immer die Agendas, wenn er die und die Fraktion spielt, dann versucht er, die möglichst schnell rauszulegen und versucht, die in einer Runde fertig zu machen. Das heißt, ich muss auch wieder ganz anders überlegen, wie ich vorgehe. Oder er sagt dann, ich lege hier 3 Schutzmaßnahmen vor meine externe Firma, damit es so aussieht, als liegt da was Wertvolles drin. Und wenn der Runner sich wirklich die Mühe macht und sich da durchfrisst durch diese Schutzmaßnahmen, und dann kommt er am Ende an und was ist da? Dann ist irgendwie ein Virus, eine Falle, die ihn irgendwie 4 Schaden übermittelt. Und diese genau. und daneben lag irgendwie eine ungeschützte Karte, wo jeder denkt, da ist nichts und da ist er nicht hingerannt. Also genau dieses Metagame, was dann sehr auch die menschliche Komponente mit reinbringt, also die Mimik zu lesen. Du hast auf Twitter mal geschrieben, es erinnert dich so ein bisschen an eine Mischung aus Poker und weiß nicht, was du es geschrieben hast. Und ich dachte im ersten Moment so, wieso denn Poker?
Aber, Poker Magic war es, glaube ich.
Halt ja, einfach. Genau. Aber genau eben dieses von Texas Hold'em, dieses Prinzip, dass du ein paar Sachen offen siehst und ein paar sind verdeckt.
Genau.
Das meintest du, glaube ich, damit, gell? Dass man da eben so auslesen muss, was der andere wohl gerade denkt und macht.
Genau, und eventuell hast du auch gewisse Tells, was der andere sozusagen macht, und es ist halt trotz allem auch ein Spiel mit einem gewissen Maß an Zufälligkeit, was aber meiner Meinung nach nur so weit reingeht, wie es eben auch bei Poker reingeht.
Mhm.
Also bei Poker kann ich auch mit meinen 2 Assen verlieren, es ist sozusagen unwahrscheinlich, aber es kann halt passieren.
Ja.
Es geht insgesamt darum, dass man sozusagen auf lange Sicht eben die richtige Entscheidung trifft. Dann hat man mal die falsche Entscheidung getroffen, aber wenn man sozusagen oft gute Entscheidungen trifft, gewinnt man meistens. Darum geht es quasi. Das ist sozusagen der Part, über den es mich an Poker erinnert.
Ja, klar, man kann immer in schlechte Karten reinlaufen. Das Problem hat man bei Kartenspielen natürlich immer. Aber da kommt ja auch dieses Deckbuilding dann eben zum Tragen. Also wenn man eben bestimmte Karten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf seiner Hand haben will, dann macht man sie eben öfter in sein Deck rein und versucht dann eben auch das Deck so zu optimieren, dass man vielleicht noch Karten drin hat, die einem die Handkarten irgendwie neu durchmischeln. Also man kann da schon wahnsinnig viel manipulieren, um sein Deck so zu formen, dass es zur eigenen Spielweise passt. Und das ist dann eben auch das Faszinierendste. Und gerade in dem Moment, wo man dann denkt, jetzt habe ich ein schönes Deck für mich gefunden, das funktioniert so, wie ich gerne spielen würde, dann kommt der Gegner und wechselt auf einmal die Fraktion.
Und
hat auch eine schöne Idee, die dann aber gar nicht mehr mit deiner kompatibel ist. Ja, dann liegen da auf einmal überall Fallen und da bist du überhaupt nicht drauf vorbereitet und so weiter.
Das muss man im Grunde auch nochmal dazu sagen. Also es sind, wenn man so will, eigentlich ja 2 Spiele. Also auf der einen Seite muss ich vorher ein Deck vorbereiten oder genauer genommen 2 Decks vorbereiten. Einen für die Corporation, eins für den Runner.
Mhm.
Und da muss ich mir halt ganz gut überlegen, okay, was ist meine Strategie? Möchte ich mich eher breit aufstellen oder habe ich einen ganz gezielten Angriffsplan? Und kann ich mich gegen irgendwelche anderen Sachen verteidigen und sowas? Und dann kommt eher sozusagen erst das eigentliche Spiel. Das muss man, glaube ich, deswegen erwähnen, weil heutzutage viele Leute so Spiele wie Dominion kennen.
Mhm, wo das Deckbau im Spiel dazugehört.
Ja, genau, die nennen sich ja heutzutage Deckbuilding-Games.
Ja.
Allerdings ist sozusagen da das Deckbauen ja währenddessen.
Mhm.
Und hier ist es eben schon davor, quasi alleine zu Hause, wenn man so will, im stillen Kämmerlein oder eben mit Freunden, baut man sich sozusagen seine Decks zusammen. Und das ist quasi schon die erste Stage, die Preparation.
Genau, da bekommt das Spiel auch erst die eigentliche Tiefe, ehrlich gesagt. Aber da das ja auch ein Living Card Game ist, sind natürlich fertige Decks in dem Set auch drin. Also dadurch, dass man ja kein Sammelkartenspiel hat, kauft man sozusagen fertige Decks. Also in dem Grundspiel hast du für jede Fraktion ein vorgeschlagenes Deck, mit dem du einfach direkt losspielen kannst. Genau. Das heißt, wer keinen Bock auf Deckbuilding hat, der kann einfach direkt mit der Grundpackung losspielen und kann da auch wahnsinnig viel rausholen. Also es gibt vier Konzernfraktionen und es gibt drei Runner-Fraktionen mit den jeweiligen Identitäten und damit hat man quasi auch schon viermal drei Konstellationsmöglichkeiten zu spielen. Also da ist man schon auch eine Weile mit beschäftigt, wenn man jede Fraktion erstmal gegen jeden Runner spielen möchte, gell?
Ja, wenn man dann die Seiten noch wechselt, hat man 24 Games und dann ist es in der Regel auch so, dass das noch lange nicht jede Partie die gleiche ist.
Genau, also davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Wer keinen Bock hat auf Deckbuilding, der kann das auch komplett skippen. Und selbst dann kann man sich immer noch auch fertige Decklisten aus dem Internet, da gibt es tausende von Listen, kann sich da eben auch einfach eine Liste ausdrucken, die Karten neu zusammensetzen und dann damit spielen mit irgendwelchen, zum Beispiel mit dem Deck des Deutschen Meisters 2013.
Zum Beispiel mit dem Deck, genau.
Oder ich glaube, das habe ich im Intro gar nicht erwähnt, gell?
Das kann sein, aber das macht doch nichts. Das
macht auch nichts.
Nee. Spiel zu reden, nicht um anzugeben.
Genau.
Das passt alles.
Genau, also dann kann man sich eben auch solche Decks zusammenstellen und kann dann auch mal ausprobieren und sich da vielleicht auch so Inspiration holen. Also ich denke, das ist auch durchaus eine legitime Möglichkeit, dann in diese zweite Phase von Android Netrunner einzusteigen, sich mal fertige Decks anzugucken, die andere Leute gebaut haben, um zu gucken, was hatten die denn für eine Idee mit diesem Spiel? Geht's hier eher dann drum, viele Credits zu kriegen? Ging's da eher drum, möglichst schnell an Siegpunkte zu kommen? Oder wollen die eher in dieses späte Game reinkommen? Das finde ich ist dann auch das Spannendste. Ihr nennt es, glaube ich, dann das Meta, gell?
Genau, das ist sozusagen das Spiel hinterm Spiel, das Metagame.
Ja.
Was halt sozusagen gerade für beliebte Fraktionen sind. Also, wenn zum Beispiel die Kriminellen, das ist eine Runner-Fraktion, die sind gerade relativ beliebt und die haben halt gewisse Spielstile, dann passt man vielleicht seine Corporation-Decks drauf an und das ist dann eben dieses Metagame. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das gibt es bestimmt auch bei so anderen Spielen. Also, wenn bei StarCraft irgendwelche dominanten Strategien zwischendurch Turniere gewinnen, wird man sich darauf ausrichten wollen und solche Sachen.
Ja.
Und weil du vorhin noch zu Leuten was gesagt hast, die halt neu zum Spiel kommen, ich würde auch quasi jedem empfehlen, kauft gar nicht irgendwie alles, lasst euch davon nicht überwältigen. Mhm. Ein ganz normales, einfaches Core-Set, damit kann man monatelang Spaß haben. Mhm. Und dann sieht man einfach schon auch selber, ob einem das Spaß macht, ob man das sozusagen erweitern möchte, ob man da mehr einsteigen möchte. Aber für die, ich weiß nicht, was es sind, irgendwie 25 bis 30 Euro für einen Grundspiel.
Genau.
Da ist man sehr beschäftigt. Da kann man viel Spaß mit haben.
Ja, absolut. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der mit Kartenspielen insgesamt was anfangen kann. Und die Erweiterungen, die sind jetzt ja auch schon zahlreich erschienen. Also ich habe das jetzt auf dem Turnier gemerkt, auf dem wir waren. Ich bin da so ein bisschen wie ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte bis jetzt nur das Core-Set und habe mir gedacht, ah, völlig egal. Das ist ja das Schöne eigentlich auch an Deck-Building-Games, dass du mit Deckbauspielen, dass du eigentlich auch mit den Grundsets immer noch Chancen hast. Also natürlich kommen Karten und Kombinationen und man merkt dann schon, also die haben sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht und komme ich mit meinem Grundset nicht mehr weiter. Aber ist ja nicht so, als hätte ich dann trotzdem keine Matches mehr gewonnen. Also wenn es gut läuft, dann läuft's halt auch gut. Das heißt, du kannst auch mit einem Grundset durchaus noch auch was reißen auf kompetitiver Ebene.
Ja, das schon. Da gibt's immer so diesen berühmt-berüchtigten Power-Creep, dass also quasi irgendwann Karten sozusagen zu stark werden. Mhm. Aber in meinen Augen gibt es da quasi zwei verschiedene Ebenen. Es gibt sozusagen den ganz, ganz, ganz klassischen Power-Creep, dass eine neue Karte einfach nur direkt besser ist als eine alte.
Ja.
Und das haben sie bisher noch gar nicht gemacht. Und das ist auch unglaublich gut, dass sie das nicht gemacht haben oder auch da ein Auge drauf haben, dass das nicht passiert. Was aber sozusagen nicht verhinderbar ist, ist der Power-Creep durch mehr Synergien.
Mhm,
wenn ich einfach zwei Karten habe, die quasi besser ineinander greifen, auch wenn sie für sich betrachtet sozusagen den gleichen Level haben, dann habe ich natürlich mit mehr Karten mehr Optionen.
Ja.
Aber was hat dann passiert? Du hast trotzdem eben noch deine Strategien, die mit dem Grundset auch funktionieren. Also du bist nicht völlig hilflos. Deine Karten sind auch stark genug. Man kann damit schon mitspielen und Spaß haben. Und ich denke auch, der Spaß hat überwogen. Also darum das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Es war ja ein richtig schönes Event, hat voll Spaß gemacht.
Ja, es war super großartig. Ich meine, allein schon die Tatsache, wir sind da jetzt, also mit Guido, Guido hat mich mitgeschleppt, hier schöne Grüße an der Stelle, der wollte eigentlich heute auch dabei sein, hat leider terminlich nicht geklappt, hat mich da quasi ins Auto gezerrt und hat gesagt, du kommst jetzt mit. Ja. Ob du willst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja. Ich wehre mich jetzt nicht so stark dagegen.
Hat er gut gemacht.
Ja, genau. Und dann saßen wir da in Straßburg und wie großartig war das denn eigentlich? Ich hatte erst so ein bisschen, ja, ehrlich gesagt hatte ich so ein bisschen Bammel, weil ich dachte, oh, Turnier, das klingt irgendwie gleich so förmlich und da sind dann irgendwie gleich bestimmt Spieler, die irgendwie voll streng sind, wenn ich irgendwie, ich hatte die Regeln noch nicht so hundertprozentig ganz durchschaut, hatte ich das Gefühl. Ja. Weil immer so Feinheiten dann auch und dann allein die Tatsache, dass ich nur das Grundset hatte und eben keine der neuen Karten irgendwie schon kannte, also da gab es ja bestimmt 150 Karten inzwischen, die ich überhaupt nicht gesehen hatte und dann noch die erschwerte Hürde, dass das ja alles Franzosen waren dort auf dem Turnier.
Genau, bis auf unsere kleine Kompanie.
Genau, bis auf die 5-6 Leute aus Deutschland, die da angereist kamen. Da hatte ich dann so ein bisschen Bammel davor, weil ich das eben von früher von Magic-Turnieren noch kenne, das war halt einfach eine sehr klar gab es auch solche und solche, aber es war dadurch, dass es schon länger eben war, war das schon so ein bisschen versteifter. Also Netrunner hat schon noch so diesen Bonus, dadurch, dass es eben auch ein Living-Card-System ist, dass die Leute nicht so verbissen sind, weil es halt nicht so extreme Übernerds sind, die einfach in dieser Welt so schon komplett drinstecken und eben nur noch sammeln und tausende Strategien durchknobeln, sondern es waren einfach sehr gesellige, nette junge Männer wie wir, also es waren wirklich einfach nur leider nur Männer da, die einfach Spaß an diesem Spiel hatten und die einfach das auch total locker genommen haben, wenn man irgendwie gesagt hat, oh, die Karte kenne ich jetzt nicht, magst du mir die kurz erklären? Was natürlich sehr oft passiert ist bei mir, weil noch dazu die Karten auf Französisch beschrieben waren. Und bis auf einen hat mich keiner beschissen.
Ich glaube, der hat es aber auch nicht abgeschrieben.
Und er wusste es, glaube ich, nicht, ja.
Ja, das kann man gar nicht laut genug sagen, also die Leute, die dieses Spiel anzieht, sind quer durch die Bank unglaublich nett und sympathisch. Und die Spiele sind in einer so entspannten Atmosphäre bisher passiert. Ja. Selbst jetzt 2013 auf der Deutschen Meisterschaft, wir saßen da in der letzten Runde am sozusagen Final Table und hatten unseren Spaß und haben gelacht und haben geflaxt. Und das war, also, und jetzt auch wieder in Frankreich. Ich meine, es gibt ja so ein bisschen dieses Klischee, dass der Franzose nicht gern was anderes spricht als Französisch und halt ein bisschen, naja, ein bisschen grummelig ist, wenn man versucht, mit Englisch zu kommen. Was ist in dem Rahmen passiert? Die Leute sind, also die haben sich ein Bein ausgerissen, mit dir Deutsch zu reden, weil sie sich gefreut haben, dass man da war und dass man gute Spiele spielen konnte.
Ja, oder und eben dann auch ihr bestes Englisch rausgeholt. Also ich hatte ja auch keinen grummeligen Franzosen, der sich geweigert hat, mit mir Englisch zu reden, überhaupt nicht.
Ja, ich habe mich so unglaublich willkommen gefühlt als Deutscher, der kein Französisch kann, wie noch nie eigentlich in Frankreich.
Ja. Das muss man sich auch mal nochmal, auf dem Rückweg habe ich irgendwie so sinnlich vor mir her auf die Autobahn gestarrt und habe dann auch gedacht, wie geil ist es eigentlich, dass wir da jetzt einfach so mal schnell rüberfahren. Unsere Großväter haben sich da quasi noch die Birne eingeschlagen. Und wir sitzen jetzt da und spielen gesellig und lachen und spielen Kartenspiele. Ist doch großartig, oder? Also mal so als kleine Randnotiz.
Ja, auf jeden Fall. Also ist richtig super.
Ja. Schnief.
So. Nein, wirklich, die Community, das sind nette Leute, schöne Erfahrungen und eben ein, also so, das scheint einfach so diesen etwas entspannteren Schlagmensch anzulocken. Ja. Ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben kann. Vielleicht hat es mit der Thematik zu tun, dass es alle von vor 10 Jahren noch kennen, aus Shadowrun-Magic-Zeiten oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall schön.
Ich glaube, es ist einfach diese Mischung, dass es eben ein Spiel ist, was man direkt so auch losspielen kann, aber eben halt auch sehr strategisch eintauchen kann, ohne diesen Aspekt, dass man jetzt da wahnsinnig viel Geld reinstecken muss und dadurch eben auch diese Verbissenheit nicht kommt. Also es war ja auch früher schon verpönt, die Karten vom Gegner anzuheben, weil dann ja Fingertapscher drauf sein könnten bei der Black Lotus oder so, weißt du? Ja. Also es war halt wirklich auch durch diese Sammelleidenschaft kam natürlich da noch so eine Tiefe mit rein. Kann Netrunner ja auch noch passieren, dass es irgendwie verbissener wird, aber bis jetzt ist es wirklich sehr, sehr gesellig und alle freuen sich auch, sich darüber auszutauschen, über neue Ideen und Strategien. Und habe ich jetzt auch bei dir so wahrgenommen, dass du auch jetzt als Gewinner von ein paar Turnieren jetzt nicht irgendwie versuchst, deine Strategien zu verheimlichen, sondern da ja auch ganz offen mit umgehst. Ja, aber das könnte man ja auch so machen, weißt du? Dass man sagt, also lass mich alle in Ruhe, ich verrate nichts, ich will nur Preise gewinnen.
Naja, man muss das ja sozusagen in der Mischung sehen. Wenn ich was Neues vorbereite, dann will ich es nicht vor dem ersten Turnier rausschreiben. Aber danach kann man dann ja schon mal erzählen, okay, Leute, das waren jetzt diese Decks, die ich gespielt habe. So hat es funktioniert und schau doch mal, ob es euch gefällt und so. Ja. Beziehungsweise, da muss ich jetzt dazu sagen, nach dem Event in Straßburg hat mich sogar der Lead-Designer in Anführungszeichen höchstpersönlich angeschrieben und gesagt, er würde gerne mal meine Decklisten sehen, weil er halt auch noch jemanden mit einem Professor hat spielen sehen.
Ja, cool.
Und da war er noch nicht. Und dann musste ich posten. Das ging dann gar nicht mehr anders. Ja,
sehr schön. Professor ist so eine Identität von den Runnern.
Genau, dazu sagen. Ja, das hätte man vielleicht dazu sagen müssen. Es ist quasi, man sucht sich eine Identität aus, die zu den Fraktionen gehören. Bei Runnern sind es quasi Persönlichkeiten, die haben dann irgendwie einen Namen mit einer bestimmten Eigenschaft. Und bei den Corporations wären es sozusagen gewisse Abteilungen, die dann eben eine gewisse Eigenschaft haben. Und das ist dann die Identität des Decks. Ja. Und wie in jeder Community gibt es dann diese ganzen lauten Diskussionen, was ist denn jetzt besser und damit gewinnt man mehr und das ist stärker und dies ist OP und jenes ist schlecht. Und
klar, das ist dann eigentlich wie immer. Da schenken sich Computerspieler und Videospieler und Kartenspieler auch nicht viel. Das ist dann immer die gleiche Diskussion.
Also da gibt es dann natürlich auch lebhafte Diskussionen oder sowas. Also
ja, und natürlich sind auch alle ganz heiß auf Gerüchte und Spoiler. Das ging jetzt auch gerade wieder rum, was für Karten sind im neuen Kartenset.
Was macht sozusagen der nächste Patch?
Ja, genau. Und Fantasy Flight schürt das Feuer ja auch ganz gut bei solchen Geschichten. Also ich finde, das machen die eigentlich auch ganz gut. Jetzt sind ja schon Turniere angekündigt, die dann darüber auch entscheiden, welche neuen Karten in das Spiel reinkommen. Vielleicht magst du da mal noch kurz sagen, wie entwickelt sich dieses ganze Ding so weiter? Was passiert da?
Das ist, glaube ich, so eine der größten Diskussionsstoffe, sage ich mal, dass es also tatsächlich Turnierserien im Moment gibt, bei denen dann die Teilnehmer abstimmen können, ob die eine oder die andere Karte nachher ins Spiel sollen. Das lief jetzt vorher in den USA schon mal, das nannte sich dann Plugged-In-Tour, da konnte zwischen zwei Identitäten abgestimmt werden, und zwar zwei Runner-Identitäten. Und nachher wurde eine quasi komplett geschreddert und die andere kommt jetzt in ein Jahr später oder sowas dann mit ins Spiel. Und das Gleiche gibt es jetzt auch in Europa. Das nennt sich dann Kronos-Protokolle. Und da wird eben auch über zwei Identitäten abgestimmt, diesmal über zwei Corporation-Identitäten. Und eine von beiden wird dann so ein Jahr später oder sowas irgendwie ins Spiel kommen. Und die andere wird quasi nie erscheinen. Und man hat also ein bisschen die Möglichkeit, seine Lieblingsfraktion ein bisschen zu pushen, oder wenn man sagt, okay, ich habe da Bock drauf, die zu spielen. Und natürlich regt sowas gerade immer dann Diskussionen an, weil es in Anführungszeichen ein bisschen um was geht, nämlich dass die eigene Fraktion, die man stimmt, natürlich die bessere ist.
Ist natürlich ein super Marketingwerkzeug. Irgendwann kommt die Karte wahrscheinlich dann doch irgendwie.
Ich glaube schon. Wobei es am Anfang hatten sie auch ein bisschen einen Backlash, weil die Leute gesagt haben, ihr macht das ja nur in Amerika, das ist ja voll scheiße, wir wollen alle auch voten. Und dann haben sie dann relativ früh gesagt, hey Leute, haltet mal die Füße still, das ist für Europa auch schon geplant.
Cooler Schachzug auf jeden Fall. In Deutschland wird es ja alles verlegt von den Heidelberger Spieleverlag.
Genau.
Da muss man auch sagen, die Übersetzungen sind echt super gut. Also das schenkt sich nix, das Spiel, so wie früher bei Magic auch. Man kann natürlich auch mit den englischen Karten spielen. Das Spiel untereinander ist natürlich kompatibel. Das haben wir jetzt in Frankreich ja auch gemerkt. Ja. Da ist kein Problem. Einzig die Bezeichnungen von irgendwelchen bestimmten Funktionen oder so sind halt ein bisschen schwierig. Also der Nachziehstapel heißt halt Research and Development irgendwie, R&D im Englischen. Das steht halt auf den Karten drauf. Und bei uns heißt der halt Forschung und Entwicklung, also F&E. Archiv, Archive und sowas kann man sich da noch denken. Also wenn man jetzt nicht gerade auf internationale Turniere fährt, wie wir, dann ist es ja eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Kennt man von früheren Spielen auch. Und die Sets kommen jetzt auch nicht wirklich viel verspätet, gell? Das war dann früher höchstens vielleicht mal so ein Problem, auch bei Kinofilmen oder so, dass halt die Übersetzungen gedauert haben. Aber die Sets kommen relativ zeitnah raus bei uns, würde ich sagen.
Ja, also das war bloß ganz am Anfang, dass einfach die deutsche sozusagen Erstausstrahlung, also der Release, der war ein bisschen verspätet, aber jetzt sind sie komplett auf einer Höhe und es kommt immer gleichzeitig raus. Genau genommen war es zum Beispiel zur Spielemesse in Essen sogar so, da war Deutschland mal eines der ersten Länder, die ein Päckchen hatten, und dann gab es dann die neuesten Spoiler aus Deutschland.
Yeah.
Das war dann auch mal was Neues. Aber sind alles gleichzeitig mittlerweile.
Wie
viel, beziehungsweise bemühen sich alle sehr, dass es immer so passt.
Wie viel und wie in welchem Rhythmus kommen denn da neue Karten? Also wir haben ja schon gesagt, man muss ja die Dinger nicht kaufen, und sie sind aber auch nicht so teuer. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
Also die Erweiterungen, die teilen sich immer so auf. Es gibt kleine Zyklen. Der erste nennt sich jetzt zum Beispiel der Genesis-Zyklus. Und in jedem von diesen Zyklen gibt es Data-Packs. 6 Stück und jedes Datapack hat 20 Karten.
20 neue Karten, A3 genau. Stück?
A3 oder? Stück, 60 insgesamt. Mhm. Und bei diesen 20, insgesamt 60 Karten, ist für jede Fraktion was dabei. Da ist für jede Fraktion 2-3 Karten dabei. Dazu muss man jetzt auch sagen, man kann also auch Karten von verschiedenen Fraktionen mischen nach gewissen Regeln. Mhm. Das heißt also, man kann theoretisch schon alles davon gebrauchen. Und die kommen einmal im Monat raus. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten hat man einen so einen Zyklus durch mit 6 von diesen kleinen Päckchen. Mhm. Das ist jedenfalls ungefähr der Plan. Da ist halt mal eine Woche Verzögerung, aber über den Daumen ist das der Plan. Und nach einem Zyklus kommt eine sogenannte Deluxe Expansion raus. Die ist dann ein bisschen größer, enthält 55 Karten, jeweils auch 3-mal. Allerdings dann nur zu 2 ganz bestimmten Fraktionen. Mhm. Das ist dann sozusagen eher für Spieler, die sagen, okay, ich spiele jetzt lieber diese Richtung und ich will mich ein bisschen mehr auf diese Fraktionen konzentrieren. Gut, ich meine, wenn man jetzt wirklich auf Turniere fährt und alles sich bauen will und so dieses klassische OCD hat, dann will man die natürlich auch alle haben, selbst wenn man die Fraktion nicht spielt.
Klar, man kann ja die Karten auch benutzen. Man muss sie ja zumindest mal kennen, um sie dagegen auch was Sinnvolles stricken zu können. Ja, genau. Aber das klingt für mich im ersten Moment, klang das auch so wie, da sind nur 2 Fraktionen drin. Das wird natürlich dann auch immer rotiert. Also natürlich bekommt dann jede Fraktion auch so ein Deluxe-Pack. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber es wird dann eben schon auch ein kleines Ungleichgewicht geben, was die Anzahl der verfügbaren Karten pro Fraktion gibt, je nachdem, wann du halt gerade spielst. Gell?
Genau, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt dramatisch, weil nicht alle Karten immer sozusagen gleich wichtig sind. Also als kleines Beispiel, eine von diesen Corporations, die nennt sich Haas Bioloid, und die waren mit dabei in der ersten Deluxe-Erweiterung. Und da hieß es vorher immer, ja, Mensch, Haas Bioloid, das ist gerade die stärkste Corporation, warum kriegen die denn jetzt die ganzen vielen Karten? Stellte sich nachher heraus, diese ganzen neuen Karten haben die Fraktion eher verbreitert, als ihre Stärken noch mehr verstärkt. Mhm. Das heißt, die waren danach plötzlich nicht noch viel stärker als vorher.
Ja, nur variabler dann halt eben von der Kombination.
Ja, genau. Beziehungsweise wenn man's ganz nüchtern betrachtet, haben die meisten von den Karten das gar nicht so auf die Turniere geschafft, sondern nur relativ wenige.
Aber das ist ja eh immer noch eine eigene Diskussion. Also die Matches mit Freunden unterscheiden sich ja nochmal sehr stark von vom Turniermodus, wo man ja auch innerhalb einer bestimmten Zeit versucht, dann möglichst viele Punkte zu erreichen und so, ja. Also das war ja bei Magic früher auch schon so. Bei den eigenen Decks, die wir mit Freunden gebaut haben, da haben wir dann irgendwie Doppelländer reingehauen und versucht, irgendwie alle Farben gleichzeitig zu spielen und goldene Karten, was du in einem Turnier nie gemacht hättest. Weil dann hätte dich halt vorher einer schon gerusht, wie bei StarCraft dann halt so heißt, und hätte dich mit irgendwie einer Popelkreatur irgendwie überrannt, bevor du da irgendwie deine 8 Mana rauskriegst. Und so ähnlich ist es natürlich hier auch. Also auf einem Turnier zählen natürlich dann auch wieder ganz andere Faktoren eine Rolle. Als wenn du zum Spaß einfach mal Sachen ausprobierst, ja.
Ja, muss ein bisschen was drumherum Acht geben, halt die Zeitbeschränkungen und dass man nicht nur eine Partie spielt, sondern jede Seite einmal. Ja. Also wenn wir gegeneinander spielen, dann spielen wir halt nicht eine Partie, sondern ein Match mit Hin- und Rückspiel, wenn man so will. Mhm.
Nochmal kurz zur deutschen Meisterschaft. War das die erste oder gab es da jetzt schon eine zweite, dritte?
Das war tatsächlich die erste. Also ich darf mich sozusagen einziger jemaliger deutscher Meister nennen.
Der Meister aller Zeiten. Der Meisterrigste.
Der Meisterrigste von allen.
Wie kam das zustande? Bist du da so reingerutscht? Also ich meine, es gibt halt Vorentscheidungsturniere, es gibt Store-Turniere und so weiter. Wie ist das passiert? Also hast du das dir irgendwie als Ziel vorher gesetzt? Weil du eh schon süchtig warst nach Netrunner oder bist du da so reingestolpert? Wie ist das gekommen?
Das ist so halb und halb. Also die deutsche Meisterschaft selber ist offen. Das heißt, da kann jeder hingehen und mitmachen. Da muss man jetzt nichts vorher gewonnen haben an irgendwelchen anderen Turnieren. Wenn man solche Regionals spielt, dann kriegt man da zwar ein Freilos, aber das ist jetzt dann nicht super entscheidend. Also es kann jeder vorbeikommen und mitmachen. Mhm. Und wie ich ganz
am Anfang weil die erzählte, Spielerschaft wahrscheinlich aber noch nicht so groß ist, als dass es nötig wäre, oder?
Ja, und ich glaube auch, weil so einfach, weil so ein bisschen den etwas sozialeren Charakter herausstellen wollen, dass man sich nicht irgendwie knüppelhart irgendwo qualifizieren muss und dann kommen nur die besten 8 aus ganz Deutschland, treffen sich im kleinen Keller und machen dann ihr Mini-K.O.-System fertig oder sowas. Sondern das sind Instanzen, das ist eher wie Olympia. So dabei sein ist alles. Die Leute, die auch an den hintersten Tischen gespielt haben, die
hatten. Das kann man ja gut sagen als Meister.
Das ist das Witzige. Ich bin da selber nur hingefahren, um halt Spaß zu haben. Für mich gehört dann zum Spaß auch, dass ich Leute dann vorher damit genervt habe, dass ich bin allen auf den Sack gegangen und gesagt, ich fahre hier hin, um deutscher Meister zu werden.
Geil.
Die haben mich dann alle angeschaut und dann habe ich es halt nachher auch gemacht. Das war dann schon ein bisschen lustig, ein bisschen Real-Life-Getrolle sozusagen.
Geil. Wie viel waren da auf der Meisterschaft?
Es waren 29, also das Spiel wächst noch sozusagen, okay, ist ja relativ übersichtlich. Aber wenn ich die Planung für die Meisterschaft 2014 richtig im Kopf habe, dann haben sie diesmal Platz für 64 Leute und rechnen auch ungefähr mit einer Verdopplung. Also die Konkurrenz steigt und ich muss mal schauen, was ich alles tun muss, wie viele Beine ich mir ausreißen muss, um meinen Titel zu verteidigen.
Also das klingt ja schon sehr verlockend. Also wie gesagt, ich bin total angefixt jetzt seit diesem letzten Wochenende. es war auch so, man muss einfach auch ein paar Partien spielen. Also das Spiel ist wirklich nicht ganz, ganz einfach. Also natürlich wie bei den meisten Brettspielen, wenn man nur die Regeln liest, dann klingt alles wahnsinnig komplex. Am besten ist es natürlich immer, man schnappt sich irgendjemanden, der schon mal gespielt hat und erklärt, lässt es sich von ihm am besten erklären. Dann kommt man deutlich schneller in das Spiel rein.
Das ist aber, glaube ich, überall so, oder?
Ja, ja, eben. Aber bei dem Spiel fand ich es auch extrem, weil er eben auch durch diese asymmetrische Spielweise ist die Regel halt auch einfach mal doppelt so dick wie sonst üblich. Weil du ja beide Seiten einzeln erklären musst und dann aber auch wieder die Unterschiede zueinander und der Run läuft so ab, aber der Run auf die Hand ist so und so und bei diesem Eis das und das. Da kommen natürlich auch noch die Kartentexte dazu. Also durchaus einfach mal zu so einer Brettspielrunde hingehen oder auf den in den Foren bei den Heidelbeeren mal gucken, ob es irgendwie in der Nähe eine Spieletreff gibt, wo diese Leute spielen und dann einfach mal vorbeigehen. Wie gesagt, da braucht man keine Angst zu haben, die sind alle sehr nett. Da lege ich jetzt mal meine Hand für ins Feuer.
Dass nee, also die freuen sich auch alle, wenn da jemand vorbeikommt. Also es war gerade weil es halt noch nicht so viele sind. Ja. Die freuen sich alle, wenn das Spiel wächst, wenn man neue Leute kennenlernt, wenn man neue Gegner findet, neue Ideen kennenlernt.
Man braucht ja Kanonenfutter, genau.
Ja, es geht überhaupt nicht um Kanonenfutter. Es geht halt darum, dass man seinen Spaß hat. Ja. Also, ist meine Meinung.
Ja, man braucht für Kartenspiele, die zu zweit funktionieren, braucht man einfach mehr Gegner. Das ist so. Gut. Ja. Schön. Dann hast du also durchaus vor, deinen Titel zu verteidigen. Ist ja Ehrensache.
Ja, also ich meine, den Anspruch sollte man schon haben. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, haha, ich mach das auch und ihr seid ja alle doof, ihr Kacknoobs, habe ich ja von dir gelernt. aber ich finde schon, ich sollte das versuchen. Also und ich werde mich darauf vorbereiten und ich werde mein Bestes geben, dass das wieder so funktioniert.
Da bin ich sehr gespannt. Wir werden uns dann dort unterhalten. Ich werde auf jeden Fall mal einplanen, dahin zu fahren. Ich habe schon fleißig neue Datapacks bestellt. Ich finde es auch sehr sympathisch, weil dieses Monatsmodell, also ich meine, wir reden von 8 € pro Pack. Ja? Das heißt, so ein Datapack jeden Monat, da denkt man erst, oh, das kostet ja wahnsinnig viel, aber 8 €, das ist billiger, wie du es gesagt hast, als eine World of Warcraft Subscription. Das kann man schon machen und wie gesagt, man braucht ja auch nicht alle Karten, man kann ja dann wirklich immer auch im Internet gucken, sind Karten dabei, die für meine Fraktion sind oder nicht. Finde ich sehr sympathisch, das Prinzip.
Man kann da zwei Sachen machen, die einem das so noch ein bisschen erleichtern. Man kann entweder sagen, so wie du, ich pick mir nur die Karten raus, die ich jetzt halt gerade gut finde, die ich halt spielen will. Oder wenn man zum Beispiel einen Freund hat oder zwei, über dieses Fraktionensystem kann man sich auch relativ gut zu zweit irgendwie so einen Satz Karten teilen. Mhm. Dass man einfach sagt, ey, ich habe hier Bock, ich will Haas Bayreuth spielen und der andere sagt, ja, ich will aber lieber den Runner abknallen, ich spiele das Wayland-Konsortium. Dann kauft man sich die Karten einfach zusammen und teilt die dann so einigermaßen auf. Meistens ist genug für alle da, dass jeder was bauen kann.
Ja, ja, und eben das Deckbuilding macht ja eh.
Und da hat man leicht den ersten Spaß zum Mitspielen. Also das ist dann auch eine gute Sache.
Gut, wir haben jetzt ungefähr so lange geredet, wie ein Match dauert. Das könnte man auch noch dazu sagen. Die Matches sind relativ schnell. Also in einer halben Stunde ist man eigentlich mit einer Partie gut durch, also mit einer Runde. Und dann kann man, also wenn man quasi eine Stunde spielt, hat man eigentlich in der Regel beide Seiten erfolgreich hinter sich gebracht.
Genau, das ist auch sozusagen von den Turnierregeln her, also jetzt nicht festgelegt, aber sozusagen so der grobe Rahmen hat 65 Minuten für beide Seiten und das hat bisher auch schon geklappt. Das hängt natürlich ein bisschen mit der Erfahrung ab. Wenn man jetzt ganz neu ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber das ist ja dann auch nicht wild. Ja. Aber insgesamt kann man in einer halben Stunde eine Partie machen. Ich kenne auch Leute, die spielen das in der Mittagspause. Die haben das auf die Arbeit mitgenommen und dann wird der Kollege angefixt und dann gibt es jede Mittagspause eine Partie Netrunner.
Perfekt.
Also das ist, kann man schon schöne Sachen machen.
Glaubst du denn, dass es noch irgendwie für iPad und Co. und so kommen sollte und da auch funktioniert? Also es gibt ja so eine halblegale Variante, das irgendwie im Netz zu spielen, aber nicht so offiziell. Aha. Also das ist ja nur so, ja, es sind halt so ein paar blöde eingescannte Karten. Ich habe es nicht richtig gesehen, aber es ist halt so ein Selfmade-Ding, um mal eine Strategie auszuprobieren, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Hearthstone oder mit einem Magic Online.
Ja, genau.
Glaubst du, dass es funktioniert, weil es ja doch auch sehr mit dieser menschlichen Komponente spielt?
Das ist so ein bisschen dann wahrscheinlich auch wieder wie Online-Poker. Also ich denke schon, dass es funktioniert, ist dann halt ein bisschen anders. Mhm. Und ob die das vorhaben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ein paar Anzeichen in die Richtung, weil sie da angeblich jetzt neulich irgendwen eingestellt haben, der iOS-Developer ist, und so ein paar Gerüchte, dass das angeblich irgendwie in der Mache wäre, und die Leute sagen auch alle, wenn die das rausbringen, Android Netrunner fürs iPad oder sowas, shut up and take my money.
Dann habe ich kein Leben mehr, so nach dem Motto, ja, genau.
Ja, so ungefähr. Also ich denke, das würde sich gut anbieten eigentlich als Format. Ich meine, es ist ja dann sozusagen von dem, was man vom Tisch her braucht, so ähnlich wie meinetwegen Hearthstone. Also Karten rumschieben auf einem iPad.
Klar, du hast halt dieses Problem, du hast halt dieses Problem, dass du dir natürlich auch mal selber Konkurrenz machst, gell? So, dann kaufen die Leute dann noch die Karten und also ich glaube, dass solche Überlegungen in Verlagen dann halt auch einfach geführt werden und deswegen auch immer ein bisschen Zeit brauchen, um sowas umzusetzen dann. Ob es überhaupt strategisch Sinn macht, für so einen Verlag so ein Ding dann auch online zu setzen.
Ja, ja, da stecke ich nicht drin, das weiß ich nicht genau. Also es gibt so ein paar Gerüchte, aber das ist alles nichts, hat noch nicht Hand und Fuß.
Gut. Wo kann man sich denn am besten informieren über Karten, über Geschehnisse? Also du hast ja auch einen eigenen Twitter-Kanal, wo du nur über Android Netrunner redest, oder?
Ja, genau. Also ich persönlich, für mich brauche jetzt kein Twitter, dass ich irgendwie posten muss, was ich gestern gegessen habe oder so. Gut, ich meine, das machen auch schon die meisten nicht mehr. Die sind ja, glaube ich, auf Tumblr oder so weitergezogen.
Genau.
Das Mittagessen ist weitergezogen. Ich twitter tatsächlich ein bisschen über das Spiel, wenn mir was durch den Kopf geht. Oder halt, das lag damals daran, dass halt nach der deutschen Meisterschaft, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, das war dann schon recht erstaunlich. Das hatte ich so gar nicht am Anfang auf dem Schirm. Man gewann tatsächlich einen Flug in die USA zur Weltmeisterschaft.
Mhm, cool.
Und dann wollten die daheim halt wissen, wie läuft's denn so? Und da habe ich halt gesagt, okay, ich gucke mir vorher mal Twitter an und ich twitter dann immer rüber, wie es steht, und habe dann zwischen den Runden geschrieben, wen ich geschlagen habe und dass ich jetzt in die Top 32 gekommen bin und jetzt in die Top 16 und so weiter und dann halt rausgeflogen bin. Aber ansonsten so die, ich sag mal, die zentrale in Anführungszeichen wäre BoardGameGeek.
Mhm. Die klassische Seite kennen wir natürlich schon, ja.
Mhm. Kennt ihr schon, ja, okay. Dann müssen wir es vielleicht
nicht. Nee, aber da gibt's einfach ein großes Forum oder was ist da?
Ja, genau, das ist im Grunde, ist das ja wie so eine riesen Spieledatenbank, und es hat sich so halt entwickelt, dass das gleichzeitig auch die aktivsten Foren und so sind und überwiegend auch freundliche Leute, ist aber natürlich wie überall im Internet, da gibt es dann oft hitzige Diskussionen, da muss man dann manchmal einfach ein bisschen sich dann seinen Teil überdenken.
Ja.
Ansonsten, es gibt ein sehr schönes Propaganda-Video von Fantasy Flight Games, die das so in einem, ich glaube, 20-minütigen Intro-Video das Spiel mal vorstellen,
das
wie
so die großartig. Ersten drei Zügel.
Das ist ziemlich gut gemacht. Das ist auch so mit so einer kleinen, ja, mit so einer Erzählerstimme, fast wie so ein Mini-Trailer. Oder ne, so ein Trailer ist es ja nicht mehr, wie so ein Mini-Film.
Ja, so geht schon in die Richtung Tutorial eigentlich auch, aber sehr, sehr schön produziert und auch echt gut gemacht, um einfach in das Spiel so reinzukommen.
Einen guten Eindruck zu kriegen. Das ist auch manchmal ganz, ganz, ganz nett, dass man das sich anschaut, bevor man sich die Regeln durchliest. Dann ist es, also weil viele doch einfach sehr viel bildlicher arbeiten.
Ja, das werde ich auf jeden Fall verlinken gleich. Und ansonsten gibt's natürlich auch ganz viele Wikis oder so, gell, wo die ganzen Karten gelistet sind. Es gibt sehr viele Tools, habe ich gesehen, um sich online einfach Decks zusammenzubauen, um zu gucken, was funktioniert.
Genau.
Dann kann man sich das so sortieren, nach Fraktionen sortieren, nach diesen Influence-Punkten, die man eben vergeben muss, welche Karten da dazugenommen werden. Also da gibt's
einfach nach, was es
Werkzeuge.
Und genau. Was für eine Stärke mein Eis hat und...
Genau. Und da muss man eben nicht mit den Karten hantieren, sondern kann sich da eben schon so eine grobe Liste zusammenstellen.
Okay. Genau.
Gut, da packen wir ein paar Links einfach in den Blogpost dazu, dann kann man sich da weiter informieren. Und würde mich freuen, wenn wir ein paar Leute dazu gewonnen haben, Netrunner sich anzugucken. Wer Lust hat auf strategische Strategiespiele, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf
werfen. Das ist auf jeden Fall ein strategisches Strategiespiel.
Strategisches Kartenspiel, meine
ich
natürlich.
Ich kann auch einfach meine persönliche Meinung nur noch mal dazu sagen, es ist in meinen Augen so das beste Offline-Spiel der Welt im Moment. Es ist einfach, es hat so eine unglaubliche Tiefe, das ist unglaublich.
Ja, du musst es ja sagen.
Das strategische Strategiespiel mit der unglaublichen Tiefe, die unglaublich ist.
Ich finde, mit einer unglaublichen Strategie.
Sozusagen.
Für Strategen.
Für Strategen.
In diesem Sinne, danke ich dir für diesen Besuch. Dir kann man folgen auf, ich kann mir deinen Twitter-Namen nicht merken, irgendwas mit
klingt wie Supreme. ANR und Supreme. Am besten soll ich mal buchstabieren, das ist ANR für Android Netrunner, so heißt das Spiel, und dann SIRPRIM. Supreme. Da bin ich auf Twitter zu finden.
Genau, dann kriegst du da auch noch ein paar Follower ab und dann sehen wir uns auf der Deutschen Meisterschaft in
Burg Stalleck.
Burg Stalleck, da bin ich sehr gespannt drauf. Da mache ich dich platt.
Ja, in Straßburg hatten wir nicht das Vergnügen, Gegnerin zu spielen, aber das können wir dann nachholen.
Ja, ich habe auch eine Schweißträne weggedrückt, als ich die Auslosung gesehen habe und nicht gegen dich spielen musste, aber das hebe ich mir dann auf. Ich dachte, das hebe ich mir auch für die Finalrunde.
Ja, richtig. Das ist die richtige Einstellung.
Genau, so muss man da ran. In diesem Sinne, weiterhin frohes Netrunnen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.